Hi, mein Name ist Melanie Klug und ich hoffe, Sie haben die Feiertage bisher gut verbracht. Jetzt, wo Sie vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben als sonst, will ich Ihnen den folgenden Podcast nahelegen. Vor ein paar Monaten haben meine Kollegin Anna Wallner und ich uns intensiv mit dem Thema KI beschäftigt und uns konkret die Frage gestellt, wie KI-reif Österreichs Wirtschaft eigentlich ist. Was geschieht derzeit in den Unternehmen und wo vor allem geht die Reise hin, auf die uns das Silicon Valley alle schickt? Uns hat der Dreiteiler zu KI so gut gefallen, dass wir auf Repeat drücken. Sie hören jetzt also Teil 2 von Austrian Intelligence, wie die KI Österreich verändert. Gute Unterhaltung.
Sagen Sie, ist eine Ihrer Kolleginnen oder Kollegen vielleicht schon eine KI? 40% aller Unternehmen weltweit planen nämlich ihre Belegschaft wegen KI zu reduzieren. Das sagt zumindest das Weltwirtschaftsforum. Der Chef des amerikanischen Autoherstellers Ford behauptet sogar, dass in den kommenden Jahren rund die Hälfte aller sogenannten White-Collar-Jobs, also den typischen Bürojobs, von einer KI gemacht werden sollen. Der Ursprung von solch großen Umbrüchen, der war bisher eher immer mechanisch. Also das heißt, das Denken und Entscheidungen treffen blieb eher beim Menschen. Bei der KI ist das jetzt anders. So sieht das auch der KI-Experte Lukas Görök, von dem werden wir später noch etwas hören. Der sagt:
Das ist jetzt eine andere Technologie, wir haben die Intelligenz in der Tasche.
Aber wird der Mensch jetzt irrelevant und durch eine denkende Software ersetzt? Nun, das kommt ganz darauf an, wen man fragt. Aber einig sind sich viele, es geht jetzt erst so richtig los mit der KI-Revolution. Der KI-Experte Patrick Swanson, der im Silicon Valley lebt, beschreibt es so.
Wir alle sind mitten in einem heftigen, chaotischen, schnellen Rennen hinein in eine neue Welt.
Austrian Intelligence. Wie die KI Österreich verändert. Dieser Podcast wird unterstützt von Microsoft Österreich.
Zugegeben, die KI macht vielen Angst. Und ja, man liest und hört von den wildesten Zukunftsvorstellungen. Ich frage mich dann oft, was davon wird wirklich eintreten? Und muss ich mich jetzt auch fürchten?
Melanie, ich glaube, diese Angst ist eigentlich ganz normal und auch verständlich. Der Mensch fürchtet sich einfach vor dem Neuen. Was man dagegen tun kann? Naja, in erster Linie wahrscheinlich sich informieren. Und das tun wir ja auch hier in diesem Podcast. Für diese Folge, Folge 2 unserer kleinen Reihe, haben wir mit Menschen aus Wirtschaft und Forschung gesprochen, die ganz nah an der KI dran sind. Und wir, das sind, zur Erinnerung, Anna Wallner, Podcast-Chefin der Presse und
Melanie Klug, Redakteurin im Wirtschaftsressort.
Ja, und mein Stimmklon, der wird in dieser Folge ein bisschen weniger drankommen. Wir schauen uns jedenfalls an, wie viel KI in Österreichs Unternehmen steckt, wie man KI lernen kann und was schon sehr bald auf uns zukommen wird.
Beginnen wir mit ein paar Zahlen. 73% der Angestellten in Österreich haben Erfahrung mit KI. Das zeigt eine Studie vom Beratungsunternehmen EY. Diese 73% liegen knapp unter dem EU-Schnitt. Der ist bei 78%. Damit hinkt Österreich etwas hinterher.
Interessant dabei ist aber, dass die Akzeptanz von KI im Land steigt. Nämlich um ganze 12% im Vergleich zum Vorjahr. Und das ist weitaus mehr als in Gesamteuropa. In den Büros zwischen Wien und Bregenz wird KI übrigens derzeit am häufigsten für Texterstellung, Chatbots und Sprachassistenten verwendet. Das ist wenig überraschend.
Noch konkreter hat den österreichischen State of AI das Beratungsunternehmen McKinsey erst diesen Sommer in ihrer gleichnamigen Studie vermessen.
Der geschäftsführende Managing Partner von McKinsey, Martin Wrohlich, hat uns das Ergebnis erklärt.
Erstens, Österreich hat einen Rückstand beim KI-Reifegrad. Wir hatten mit der Befragung auch die Gelegenheit, Österreich in den europäischen und globalen Vergleich zu packen. Vielleicht ganz kurz angerissen, das ist ein Scoring, das eigentlich von 0 bis 100 geht. Österreich liegt jetzt bei 30. Europa allerdings bei 34 und global bei 36. Das ist auch deswegen so, weil natürlich überall auf der Welt mehr Potenzial noch nach oben ist. Spannend ist dann auch, wenn man sich die Quintile ansieht. In Österreich sind die Nachzügler, also die das Quintil, das am schlechtesten ist, bei einem durchschnittlichen Score von 13, die Vorreiter bei 50. Global übrigens zum Vergleich sind die Vorreiter typischerweise bei 61. Also erstens, wir sind hinterher. Zweitens, die österreichischen Unternehmen haben relativ geringe Produktivitätsgewinne bis jetzt ausgewiesen. Und zwar 61% sagen, es gibt keine oder nur sehr minimale Produktivitätsgewinne.
Das heißt, ganz kurz zur Übersetzung, man hat zwar etwas eingeführt, hat aber bis dato nicht feststellen können, dass es etwas gebracht hat.
Genau. Oder sehr gering, exakt, ja. Da sind wir wieder bei dem Thema Skalierung, aber genau so, ja. Also da gibt es noch wahnsinniges Potenzial, die Umsetzung dann auch wirklich zu realisieren. Drittens, die Branchen haben sehr unterschiedliche Reifegrade. Das ist super spannend. Es gibt ein paar, die stechen wirklich positiv heraus. Insbesondere das Finanzwesen und Telekom- und Medienunternehmen sind in Österreich eigentlich sehr gut. Mit Scores von 35 bzw. 47. Wir haben aber andere Unternehmensbranchen wie Konsumgüter insbesondere und Automatisierung und Maschinenbau, die bei 21 und 25 stecken, also nochmal deutlich darunter. Oder umgekehrt gesagt, haben die ein wahnsinniges Potenzial, durch Einführung von KI auch einen Schritt nach vorne zu machen.
Übrigens, wer es genau wissen will, 60 Unternehmen wurden insgesamt über den Sommer für diese Erhebung befragt.
Der Effekt, den die Nutzung von KI auf die österreichische Wertschöpfung haben könnte, der soll groß sein. Mehr als 2 Milliarden Arbeitsstunden pro Jahr könnte künstliche Intelligenz in Zukunft übernehmen. Das hat zumindest das Economica-Institut für Microsoft in einer Studie ausgerechnet. Damit man sich das aber vorstellen kann, 2 Milliarden Arbeitsstunden, das ist in etwa so viel wie die Arbeitsleistung von Wien und der Steiermark pro Jahr zusammen. Und 18% mehr Wirtschaftswachstum soll der KI-Einsatz allein in 10 Jahren bringen, wenn man KI eben sinnvoll einsetzt.
Die 18% und die aufgelisteten Stunden sind sehr, sehr eindrucksvoll. Das zeigt, wie groß das Potenzial ist für Österreich, zeigt aber auch, was passieren könnte, wenn man nicht in das Thema investiert und wenn man den falschen Zugang wählt.
Das sind deutliche Worte vom österreichischen Microsoft-Geschäftsführer Hermann Erlach. Und der KI-Forscher aus Linz, Sepp Hochreiter, sieht das sehr ähnlich.
Österreich braucht die KI, weil wir unsere Produktionskosten, unsere Arbeitskosten, um was herzustellen, sind so hoch. Das heißt, ich brauche enorme Produktivitätssteigerungen in Österreich, um am Markt zu bleiben. Und das sehe ich ist für Österreich in vielen Branchen, nicht in allen, aber in vielen Branchen die einzige Chance, um am Markt zu bestehen.
Aber der Forscher Hochreiter erkennt da ein nicht gerade kleines Problem. In Österreich sei es nämlich nicht so einfach,
diese neuen Technologien zu adaptieren, diese neuen Technologien anzunehmen. Da gibt es Abteilungsleiter, Abteilungsleiterinnen, die dann sagen, ja, das kenne ich nicht, das weiß ich nicht, da bin ich vorsichtig. Was wir auch hier in Oberösterreich jetzt schon versucht haben, wo die oberösterreichische Regierung uns hilft, die Angst vor KI zu nehmen, indem man von unten rauf schon in Schulen, in der Bevölkerung die Angst nimmt, dass das mehr eingesetzt wird, dass das mehr angenommen wird in den Firmen. Es wird nicht mehr angenommen. Es gibt aber auch zu wenig Startups, zu wenig, die diese neue Technologie weiterentwickeln in kleinen Firmen. Teilweise fehlt das Geld, aber teilweise fehlt das Risikobereitschaft. Also wie ich schon immer sage, bei mir an der Uni jemand, der eine gute Publikation hat, eine gute Idee hat, sagt, hey Sepp, vielleicht werde ich Professor. In Amerika der gleiche sagt, hey Sepp, ich glaube, ich kann eine Firma gründen. Ich kann jetzt eine Firma gründen und Geld draus machen. Also die Mentalität auch ist anders in Europa, aber vor allem in Österreich.
Ja, gerade für den Mittelstand wäre es aber eben wichtig, KI zu adaptieren. Das ist sich Microsoft-Chef Hermann Erlach ganz sicher. Denn schließlich ist Österreich ein KMU-Land.
Wir verstehen ja KI als sogenannte General-Purpose-Technology. Das heißt, KI ist etwas, was in allen Bereichen, in alle Prozesse, in alle Industrien, in unser Arbeitsumfeld rein diffundieren wird. Und es kommt nur ganz selten vor, dass eine Technologie sowohl diese General-Purpose-Technologie ist, als auch mit dieser Geschwindigkeit wächst, wie es momentan KI auch tut. Und insofern ist es extrem wichtig, dass Unternehmen, mittelständische Unternehmen, die Möglichkeiten von KI nutzen. Und um diese Möglichkeiten zu nutzen, ist ein niederschwelliger Zugang zu Technologie, also der Zugang zu Cloud-Technologie, die wir ja auch in unserem Rechenzentrum aus Österreich anbieten, eigentlich sehr, sehr wichtig. Warum? Weil kleine Unternehmen weniger Spezialisten haben, weil kleine Unternehmen Schwierigkeiten haben, die Security einzuhalten, weil kleinere Unternehmen schnelle Innovation brauchen aus der Steckdose, und nicht den Muskel haben, Beratungsfirmen zu engagieren, die ihnen helfen, in diese Digitalisierungs-KI-Welt reinzugehen. Also da muss ganz viel sozusagen im Standard geliefert werden über die Cloud, damit die schnell adaptieren können.
Aber kommen wir zurück zur McKinsey-Studie, zum State of AI. Martin Wrulich, mit dem du vorhin schon gesprochen hast, Anna, der hat ja schon erklärt, dass viele Unternehmen eben noch nicht messen können, was dieser KI-Einsatz bringt. Und ich habe danach geschaut, 80% der befragten Unternehmen können das noch nicht quantifizieren. Und fast genauso viele haben überhaupt keine Erfolgskennzahlen, mit denen sie das messen können. Und darüber hinaus fehlt den Firmen oft eine KI-Strategie. Und vor allem fehlt dieser im Mittelstand, sagt die Studie.
Das ist eine ganz schön saftige Bilanz, aber was heißt das jetzt? Einmal noch Martin Wrulich von McKinsey.
Das deutet natürlich darauf hin, dass man sich mit dem Thema Implementierung noch stärker beschäftigen muss. Rein österreichische Unternehmen tun sich bei dem Thema Talent schwerer als internationale Unternehmen, die in Österreich eine Zweigstelle haben. Das deutet ein bisschen darauf hin, dass der österreichische Talentmarkt für KI-Talente noch schwieriger ist wie der europäische.
Die Lösung ist einerseits das Anwerben von qualifizierten Mitarbeitern, aber es geht viel mehr um Weiterbildung hier im Land. So steht in der Studie, das größte Potenzial liegt oft im Re- und Upskilling. Man könnte dazu auch einfach Bildung sagen. Und das ist ein Thema, wo sich Florentina Zach auskennt. Sie bezeichnet sich als erste TÜV-zertifizierte KI-Beraterin Österreichs und ist Gründerin des Austrian Institute for AI.
Wir haben zwei Säulen in unserem Bildungsinstitut, nämlich die erste Säule ist, wir zertifizieren Menschen mit KI-Ausbildungen. Das heißt, was ist alles möglich neben den Basics? Wir können Bilderstellung machen, wir können Automatisierungen bauen, in die den Menschen oder den Kunden leichter fallen. Wir können Chatbots bauen, dass man eben einfach hier eine Art Customer Service auch bekommt, aber auch eine Strategieentwicklung. Das heißt, wie identifiziere ich ein KI-Projekt? Wie finde ich den Leuchtturm-Use-Case, den ich mal umsetzen möchte? Und wie kann ich das dann auch umsetzen mit welchen Menschen? Wie muss ich dokumentieren etc.? Das ist die erste Säule. Und die zweite Säule wird sein mit der Quality Austria Akademie. Und mit denen werden wir in Zukunft zusammenarbeiten, um KI-Akademien in Konzernen und wirklich größeren Unternehmen aufzubauen, weil oft das Problem der Lernstrecke ist, weil oft keine Lernplattform vorhanden ist. Und da haben wir uns einfach das Ziel gesetzt, in kurzen selbstlernenden Videos oder auch Masterclasses die Mitarbeiter oder die Unternehmer auch abzuholen in den KI-Themen.
Bedarf scheint es zu geben. Das Beratungsunternehmen EY hat vor kurzem erhoben, dass in Österreich nur 19% der Beschäftigten das Schulungsangebot für KI für ausreichend empfinden. Im Europakontext ist das der niedrigste Wert. In diesem ganzen Bildungsaspekt geht es aber auch darum, wie wir KI lernen. Für Florentina Zach ist der klassische Frontalunterricht, wenn es um KI-Lernen geht, Schnee von gestern. Sie spricht von kürzeren Lerneinheiten und Microlearnings, weil sich KI einfach so viel schneller bewegt, als es ein Lehrplan jemals tun könnte. Aus ihrer Sicht gilt: Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren.
Die KI-Tools werden sich verändern. Sie verändern sich jetzt stetig und in Zukunft wird man mit anderen Tools arbeiten, als was man jetzt arbeitet. Aber einfach ein allgemeines Verständnis. Was kann KI und was nicht? Was darf ich glauben, was nicht? Und je nachdem müssten dann die Lehrpläne verändert werden. Das heißt, jetzt höre ich von vielen Lehrern, oh ja, ich mache die Fachbereichsarbeiten nicht mehr im Gymnasium, weil das ist ja alles mit KI geschrieben. Ja, wahr, ist natürlich einfach, weil hier bekomme ich einen super Text ohne Rechtschreibfehler. Aber man könnte vielleicht abprüfen, wie waren denn die Prompts dazu? Wie viele Möglichkeiten hat der Schüler gebraucht, dass er die Fachbereichsarbeit so hinbekommt, wie er es hinbekommen hat. Wie sind die Quellenangaben? Wir sprechen auch sehr viel von Halluzinationen in der KI. Das heißt, die KI kann behaupten, es gibt eine Studie von Herrn Dr. Jung vom Fraunhofer-Institut, aber kein Dr. Jung im Fraunhofer-Institut hat jemals dort gearbeitet oder existiert. Also auch hier, man darf nachprüfen und man darf nicht alles glauben. Und das ist wirklich wichtig, dass man das wirklich auch schon den Kleinsten lehrt.
Und fast forward.
Genau, diese Schüler werden ja irgendwann Mitarbeiter. Und wenn ich das in der Schule schon lernen kann, dann tut es den Mitarbeitern ja auch viel leichter in einem Unternehmen, weil die ja schon ganz anders denken oder in ganz anderen Clustern arbeiten.
Also müssen wohl auch wir nun umdenken, wenn wir mit KI arbeiten, die nun ja jetzt eben auch denkt, mit uns oder für uns.
Ich bin Lukas Görak und ich mache die KI.
Dieser Mann ist einer der Pioniere Österreichs, wenn es um KI geht. Seine bereits 2023 gegründete Akademie für künstliche Intelligenz und Digitalisierung war tatsächlich die erste ihrer Art in Österreich. Ich kenne Lukas Görig schon ein wenig länger, weil er einige Jahre Datenstratege bei der Presse war. Schon 2020 hat der gebürtige Slowake, der schon sehr lange in Wien lebt, einen KI-Blog begonnen und sich strategisch weitergebildet. Sein erstes KI-Training hat er im Dezember 2022 gehalten, also nur wenige Wochen, nachdem ChatGPT herausgekommen ist. Mit seiner stetig wachsenden Akademie berät er heute Unternehmen genauso wie Privatpersonen. Und da er seit Jahren überall im Dachraum Kurse gibt, beobachtet er deutliche kulturelle Unterschiede.
Wenn ich einen Workshop in Deutschland halte, ist das Thema Datenschutz, Privatsphäre deutlich wichtiger. Oder wir verbringen deutlich mehr Zeit damit als mit dem praktischen Aufgaben. In der Schweiz dafür versucht man, die Sachen viel schneller voranzubringen. Ich habe das Gefühl, dass die Schweizer selber ein bisschen globaler denkt, dass man da wirklich einen großen Vorteil sieht. Und die Schweiz bei dem Thema KI agiert etwas schneller. Und in Österreich habe ich beobachtet, dass dieser Mindset, schauen wir mal, ist sehr gut bei dem Thema, weil die KI entwickelt sich sehr schnell. Ich merke auch, manchmal gehe ich schlafen, stehe in dem Früh auf und plötzlich sehe ich, GPT-5 ist da und der Claude hat wieder was Neues auf den Markt gebracht. Es sind 20 neue Tools irgendwie. Es ist schwierig, einen Überblick herbeizubehalten. Und da habe ich beobachtet, dass diese Schau-mal-Mentalität sehr gut ist, weil da schafft man nicht so große Pläne, sondern man beobachtet kurz die Lage und agiert. Also ich habe irgendwie auch verstanden bei diesen Workshops, dass dieser österreichische Mindset nicht so schlecht ist bei so einem Thema, was sich jeden Tag de facto verändert. In Deutschland ist es wieder mal, wenn ich das noch am Ende erwähnen darf, beobachte ich ganz oft, dass man viele Sachen planen will. Dass die Plankultur extrem ausgeprägt ist, dass man wirklich am liebsten die nächsten 5 bis 10 Jahre planen möchte. Das geht bei dem Thema nicht. Heutzutage sieht eine Planung so aus, dass man sich die nächsten 3 Monate anschaut und dass man aufgrund dessen entscheidet, was man eigentlich macht. In so einer Zeit leben wir aus meiner Perspektive und darauf müssen wir uns auch gewöhnen.
Und noch einen Unterschied hat Lukas Görig beobachtet. Vor allem in Österreich würden die AI-Academies und KI-Konferenzen wie Schwammerl aus dem Boden wachsen. Er nennt es fast schon inflationär, obwohl er natürlich selbst dazu beiträgt. In Deutschland hat er diese Entwicklung nicht so stark beobachtet.
Wie erkennt man jetzt aber einen guten KI-Berater unter diesen vielen?
Sehr, sehr schwierige Frage. Ich denke, Recherche ist ganz wichtig. Ich glaube, es ist wichtig auch zu wissen, ob es Menschen gibt, die eine Ausbildung demnach haben oder irgendwas zertifiziert bekommen haben, weil KI ist nicht gleich KI. Ein Prompt geschrieben ist einfach, aber die Hintergrundmaschinerie dahinter zu verstehen, ist nicht so einfach. Und da muss man sich wirklich mit vielen Leuten unterhalten oder auch mit vielen KI-Experten oder richtig googeln, auf Empfehlungen hören. Das ist auch ganz wichtig. Beziehungsweise gibt die WKO auch in der UBIT-Gruppe KI-Beratungen oder KI-Beratern die Chance, die wirklich zertifiziert sind und wissen, was Sache ist, die Möglichkeit, geförderte Beratungen anzubieten. Also immer auch gerne bei einer WKO nachfragen, gibt es denn da jemanden, der mir helfen könnte? Oder eben Empfehlungen, wenn schon jemand KI eingeführt hat, einfach um hier genau zu wissen, mit wem er sich dann auch quasi partnert.
Apropos Bildung und Forschung. Einmal noch zurück zu Sepp Hochreiter, dem Experten für Deep Learning und künstliche neuronale Netze an der Kepler-Uni Linz. Er verzweifelt daran, dass die guten Leute, die bei ihm studieren, danach fast alle auswandern.
Wir haben hier ein Riesenstudium. Das größte Studium an der JKU ist ja das KI-Studium. 2400 Studierende aus der ganzen Welt, aus Amerika, aus Japan, überall. Und die gehen dann wieder zurück in ihre Länder oder woanders hin. Es sind super gefragt. Amazon, Meta, Microsoft sagt, wow, habt ihr gute Studierende. Aber lokal finden die keinen Job oder die Firmen sehen jetzt nicht, dass da ein Riesenschatz da ist. Den müsste man eine Chance geben, vielleicht selber Firmen zu gründen oder in Firmen reinzugehen. Oft ist es auch so, die sprechen dann nicht Deutsch, weil es sehr international ist. Aber ich finde es so schade, die gehen wohin und sagen, hey, bin bei Meta untergekommen, viele gehen zu Meta, zu Amazon, zu Microsoft, ganz viele Google in Berlin, Google in Zürich, gehen die hin und ich kriege immer dann das Feedback, boah, bildet sehr gute Leute aus. Ja, wie blöd sind wir, dass wir die nicht hier halten?
Ein paar Leute hält Sepp Hochreiter seit 2024 zumindest selber. Mit seiner eigens gegründeten Firma Annex AI entwickelt er nämlich schnellere, energieeffizientere Sprach- und Zeitreihenmodelle, die auf einer Technik basiert, die man LSTM nennt. Das steht für Long Short-Term Memory. T-Rex, so heißt sein erstes Zeitreihenmodell auf Ex-LSTM-Basis, schoss im Sommer 2025 in bekannten globalen Leaderboards gleich einmal an die Spitze.
Weiß man doch bei den Sprachmodellen, man fragt immer, ist Gemini besser als GPT-5, als Grok und so weiter? Da gibt es diese Leaderboards, die sind alle bei Hugging Face. Und auch für die Zeitreihenmodelle gibt es so Leaderboards. Und da sind wir auf Nummer 1 geschossen. Wir sind jetzt vor Google, die ein Jahr versucht haben, dahin zu arbeiten und uns zu schlagen. Wir sind vor Amazon, wir sind vor Salesforce, wir sind vor Datadog, wir sind vor Alibaba und Tencent, die chinesische Universität, die gefördert wird. Die haben alle versucht, solche Zeitreihenmodelle zu bauen und haben viel investiert. Aber hier sind wir Nummer 1 gerade. Also die werden, genau wie bei den Large Language Models, da mehr reinbuttern. Und es ist ein hochumkämpfter Markt. Aber da ist Europa jetzt führend gerade mit uns. Ich gebe zu, wahrscheinlich nicht lange, weil die einfach, wir haben schon gesagt, die haben jetzt Gruppen gebaut mit ein paar hundert Leuten, wo sie versuchen, uns zu schlagen.
Hochreiter sieht übrigens drei Phasen der modernen KI. Die erste, das war die Grundlagenforschung, in der Techniken wie das LSTM, von dem wir gerade gehört haben, entwickelt wurden. Die zweite Phase war dann die des Hochskalierens. Da hat man versucht, große Modelle zu bauen und daraus entstand dann etwa eben ChatGPT oder Gemini. Und nun würden wir uns, laut Hochreiter, in Phase 3 befinden.
Derzeit kommt die nächste Phase, das haben wir schon bei GPT-5 gesehen, das habe ich ja angekündigt, dass das passieren würde und genauso passiert, dass nicht mehr weitergeht, weil man keine Daten mehr haben. Man kann es nicht hochskalieren. Wenn man hochskaliert, wenn man größere Modelle baut, braucht man auch mehr Daten. Wir haben aber nicht mehr Daten. Wir haben alle Daten hergenommen, die in Büchern sind, die im Internet sind, alles übersetzt aus anderen Ländern. Wir haben keine Daten mehr. Also geht so nicht weiter. Aber eh klar, und da haben wir halt gesehen, dass GPT-5 die Erwartungen nicht erfüllt hat. Aber es gibt die dritte Phase und es ist die Industrialisierung der KI. Also die Hochskalierungsphase nimmt jetzt schon langsam am Ende. Und das sieht man auch, dass sehr viele Firmen kleinere Modelle bauen, alternative Modelle. Bei der Industrialisierung der KI wird die KI in die Firmen reingehen, wird die KI auf die Maschinen gehen. Man wird kleinere, spezialisierte Modelle haben.
Sepp Hochreiter hat es vorhin gesagt, die Hochskalierungsphase nimmt jetzt schön langsam ein Ende. Viele KI-Firmen und KI-Startups versprechen gerade jetzt vielleicht Sachen, die sie teilweise nicht halten können. Und aus heißer Luft wird dann oft eine Blase und genau das ist dann auch eine Phase, wo Unternehmen überbewertet werden. Was folgt, sind Kurskorrekturen. Und von denen werden wir wohl in nächster Zeit so einige sehen. Denn bei der Recherche zu diesem Thema bin ich auch über einen spannenden Talk gestolpert, der diesen Sommer beim Forum Alpbach stattgefunden hat. Und zwar mit Hermann Hauser. Ursprünglich kommt er aus Österreich und in seiner Karriere hat er viele Unternehmen im Technologiesektor gegründet und viele Startups als Investor unterstützt. Und er spielt eine führende Rolle in der Gründerszene vom Silicon Valley.
Well, short term, I think there's going to be a lot of volatility. You know, these valuations are sky high at the moment. So the slightest whiff that something might not be going as well as it should. And indeed, the launch of GPT-5 was a good example where people had very high expectations and GPT-5 did not meet those expectations. So there was a bit of a, and this volatility will continue for quite a few years, I'm sure. However, I do believe that AI, in contrast to Industry 4.0, will actually be this big disruptor that Demis is also talking about being 10 times more important than the Industrial Revolution and 10 times faster. So, you know, we've got to put our running shoes on to keep up with it.
Und weil es in dieser Folge ja vor allem um die Arbeitswelt geht, ist mir da noch etwas Passendes untergekommen. Der bekannte Marketingprofessor Scott Galloway aus New York hat diesen Sommer in seinem Newsletter drei Skills verraten, wie man sich im KI-Zeitalter am besten unersetzbar machen kann. Auf Englisch hieß sein Newsletter Three Ways to Make Yourself Irreplaceable in the Age of AI. Das habe ich mir natürlich in meinem E-Mail-Account gleich gebookmarkt und jetzt wieder ausgegraben. Und weil Englisch ja oft besser klingt, bleibe ich gleich dabei, die drei Skills auch auf Englisch zu benennen. Es sind Curation, Curiosity und Connectivity. Das sind also drei Dinge, die nur menschliche Wesen können, sagt Scott Galloway. Erstens meint er damit, Inhalte sammeln und kuratieren, so etwas wie Geschmack haben, das könne die KI nicht. Er sagt da auch zum Beispiel den sehr einprägsamen Satz, Taste is the new intelligence. Denn die alten Kennwerte der Intelligenz, das Auswendiglernen, das viel Lesen, würden heute nicht mehr viel bedeuten. Heute gehe es eher mehr darum, aus einer Vielzahl an Informationen die relevanten herauszufiltern und in seinem eigenen Ton wiederzugeben. Das ist ja auch das, was wir hier mit diesem Podcast tun wollen. Zweitens, Neugierde. Nur wer neugierig ist, ist ein guter Kurator und sieht sich auch außerhalb der eigenen Filterbubbles um. Und drittens, die Verbundenheit. Galloway sagt es so, die KI könne zwar zusammenfassen, analysieren und schreiben, was sie aber nicht kann, ist sich um andere sorgen. That's why in an age optimized for competence, connection is the real premium, schreibt er da auch. Freundschaften, gute Beziehungen unter Kollegen, Familie, all das sollte man also pflegen. Mehr denn je, Melanie.
Kitschig, aber wahr.
Dazu passt übrigens noch ein viel zitierter Satz, den ich diesen Sommer beim European Forum Alpbach in Tirol gehört habe. Er stammt vom Oxford-Professor Ian Goldin, der war auch mal Vizepräsident der Weltbank, und der hat gesagt, in 20 years music will be more important than mathematics. Ganz zustimmen kann man ihm da, finde ich, eigentlich nicht mehr, denn die KI kann nicht nur komplexe Rechenbeispiele lösen, sondern längst auch künstlerisch tätig sein, also komponieren oder malen, Bücher schreiben und so weiter. Es gibt ja mittlerweile auch KI-generierte Models und Influencerinnen, darüber reden wir dann in der nächsten Folge. Aber we get the message from Scott und Ian, es gibt schon noch genug Dinge, die uns Menschen einzigartig und unersetzbar machen. Apropos, weil wir in der ersten Folge von Podcasts zu AI-Themen gesprochen haben, die man sich regelmäßig reinziehen soll, das hat ja Anna Simic empfohlen, Scott Galloway hat auch einen Podcast und zwar mit der Tech-Expertin Kara Swisher. Er heißt Pivot, also Wendepunkt, und dort geht es oft auf sehr unterhaltsame Weise um alle möglichen KI-Themen.
Sam Altman saying, we shouldn't be the morality police. No, no, actually, you should.
Hi, everyone. This is Pivot from New York Magazine and the Vox Media Podcast Network. I'm Kara Swisher.
And I'm Scott Galloway.
Scott, guess where I am?
Where are you?
Los Angeles, your favorite place. You love
really?
Los Angeles.
Sie reden da also zum Beispiel auch sehr, sehr oft über OpenAI und Sam Altman, über Elon Musk und Entwicklungen bei Meta, Tesla und der ganzen AI-Bubble.
Das war die zweite Folge von Austrian Intelligence.
Links und Weiterführendes zu Studien und unseren Gesprächspartnern finden Sie wie immer in den Shownotes dieser Folge. Für Schnitt und Postproduktion verantwortlich war das Team von Audiofundl.
Ja, und hier und heute sagen wir nur mehr Tschüss,
auf Wiederhören und
danke fürs Zuhören.
Austrian Intelligence.
Wie die KI Österreich verändert. Dieser Podcast wird unterstützt von Microsoft Österreich.